Sie ist kein einziges Mal gekommen, um mich zu sehen. Ich lasse meinen Kopf in die Hände sinken. Wie konnte ich bloß so enden? Aber das weiß ich natürlich. Die Antwort lautet, weil ich eine Mörderin bin. Alles begann vor wenigen Wochen in einer stürmischen Nacht in der Villa meines Vaters. Ich konnte nicht schlafen. Draußen rauschte der Regen und Blitze erhellten meine Schlafkammer. Doch selbst das Unwetter vermochte das Gespräch im Erdgeschoss nicht zu übertönen. Mein Vater und sein Gast redeten über mich, natürlich. In den spätabendlichen Gesprächen meines Vaters ging es immer um mich. Überall in Dahlias Osten, wo meine Familie zu Hause war, redete man über mich. Adelina Amutero, hieß es. Ach, eine von denen, die vor 10 Jahren das Fieber überlebt haben. Armes Ding. Ihr Vater wird es schwer haben, sie zu verheiraten. Niemand meinte damit, dass ich nicht schön genug sei. Ich bin nicht eingebildet, bloß ehrlich. Meine Kinderfrau hat einmal zu mir gesagt, jeder Mann, der meine verstorbene Mutter erblickt habe, warte voller Neugier darauf, dass deren 2 Töchter zu Frauen heranreiften. Meine jüngere Schwester, Violetta, ist erst 14 und bereits der Inbegriff knospender Perfektion. Im Gegensatz zu mir hat Violetta die Sanftmut und den unschuldigen Liebreiz unserer Mutter geerbt. Ständig küsste sie mich auf die Wangen, lachte, tanzte, träumte. Als wir noch klein waren, saßen wir oft zusammen im Garten und sie flochten ihr immergrün ins Haar. Ich sang ihr vor. Sie erfand immer neue Spiele. Damals liebten wir einander. Mein Vater brachte Violetta oft Schmuck mit und sah zu, wie sie verzückt in die Hände klatschte, während er ihr ihn um den Hals legte. Er kaufte ihr teure Kleider, die er aus den entferntesten Winkeln der Welt herbeischiffen ließ. Er erzählte ihr Geschichten und gab ihr Gute-Nacht-Küsse. Ständig sagte er ihr, wie schön sie sei, in welch guten Stand sie unsere Familie mit einer guten Hochzeit erheben würde, dass sie selbst die Herzen von Prinzen und Königen gewinnen könne, wenn sie es nur wünsche. Violetta hatte schon damals eine ganze Riege von Verehrern, die sie sofort geheiratet hätten. Aber mein Vater ermahnte sie alle zur Geduld und bestand darauf, dass Violetta nicht heiratete, ehe sie 17 wurde. Was für ein fürsorglicher Vater, dachten die Leute. Natürlich war auch Violetta nicht vollauf von der Grausamkeit unseres Vaters geschützt. Manchmal kaufte er ihm mit Absicht Kleider, die zu eng waren und ihr Schmerzen bereiteten. Er genoss den Anblick ihrer blutenden Füße in den harten, juwelenbesetzten Schuhen, die zu tragen er sie anhielt. Dennoch, auf seine Art liebte er sie. Der Unterschied zwischen uns lag darin, dass er Violetta als Investition betrachtete. Bei mir war derlei nicht möglich. Anders als meine Schwester, die mit bronzefarbener Haut und glänzendem schwarzen Haar gesegnet ist, das ihre grünen Augen betont, bin ich alles andere als makellos. Und dies ist der Grund dafür. Als ich 4 Jahre alt war, wütete das Blutfieber gerade am heftigsten und die Einwohner von Kenetra verrammelten ängstlich ihre Türen. Vergeblich. Meine Mutter, meine Schwester und ich wurden krank. Man erkannte sofort, wer das Fieber hatte. An dem seltsamen Fleckenmuster, das auf unserer Haut erschien. Daran, dass unsere Haare und Wimpern von einer Farbe zur anderen wechselten und uns rötliche, vom Blut getönte Tränen über die Wangen rannen. Ich kann mich noch gut an den Geruch der Krankheit in unserem Haus erinnern, an den Geschmack von Branntwein auf meinen Lippen. Mein linkes Auge schwoll so stark an, dass die Ärzte es entfernen mussten. Mit einem rotglühenden Messer und einer Zange. Also ja, man könnte sagen, ich bin mit Makeln behaftet. Mit Makeln behaftet. Ich trage die Zeichen eines Malfettos. Während meine Schwester das Fieber unbeschadet überstand, habe ich nun eine Narbe an der Stelle, wo einst mein linkes Auge war. Während das Haar meiner Schwester sein glänzendes Schwarz behalten hat, hat sich meins zu einem sonderbaren, unbeständigen Silber verfärbt. In der Sonne wirkt es fast so weiß wie der Wintermond. Im Dunkeln dagegen verwandelt es sich in ein tiefes Grau, als hätte man Metall zu schimmernder Seide gesponnen. Doch zumindest ist es mir besser ergangen als Mutter. Sie ist, wie alle Erwachsenen, die das Fieber ereilt hat, daran gestorben. Ich erinnere mich, wie ich Nacht für Nacht weinend in ihrer leeren Schlafkammer hockte und mir wünschte, das Fieber hätte uns nicht sie, sondern Vater genommen. Mein Vater und sein geheimnisvoller Gast unterhielten sich noch immer. Schließlich siegte meine Neugier und ich schwang die Beine über die Bettkante, schlich auf Zehenspitzen zur Tür meiner Kammer und öffnete sie einen Spalt breit. Der Flur war von schwachem Kerzenlicht erhellt. Unten saß mein Vater einem breitschultrigen Mann gegenüber. Der Fremde trug sein Haar, das an den Schläfen leicht ergraut war, im Nacken zu einem kurzen, schlichten Zopf gebunden, und sein Samtmantel schimmerte im Schein der Kerze schwarz und orange. Auch der Mantel meines Vaters war aus Samt, aber der Stoff war längst abgewetzt und dünn. Bevor das Blutfieber unser Land heimgesucht hatte, waren seine Kleider genauso erlesen gewesen wie die seines Gastes. Aber heute? Es ist schwer, gute Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten, wenn man eine Malfetto-Tochter im Haus hat, die den Familiennamen beschmutzt. Beide Männer tranken Wein. Vater muss in Verhandlungslaune sein, dachte ich, wenn er eins unserer letzten guten Fässer geöffnet hat. Ich schob die Tür ein Stückchen weiter auf, huschte über den Flur und setzte mich, die Knie bis ans Kinn hochgezogen, auf die Treppe. Mein Lieblingsplatz. Manchmal stellte ich mir vor, ich wäre eine Königin, die von ihrem Palastbalkon auf ihr unterwürfiges Volk herabblickt. Jetzt jedoch hockte ich bloß auf meiner gewohnten Stufe und lauschte dem Gespräch im Erdgeschoss. Wie immer achtete ich sorgsam darauf, dass mein Haar die Narbe in meinem Gesicht verdeckte. Meine Hand ruhte etwas unbeholfen auf der Brüstung neben mir. Vater hatte mir den Ringfinger gebrochen und der Knochen war schief zusammengewachsen. Noch heute konnte ich ihn nicht ganz um das Geländer krümmen. »Ich möchte euch nicht beleidigen, Master Amutero«, sagte der Mann unten zu meinem Vater. »Ihr wart einst ein angesehener Kaufmann«, aber das ist lange her. Ich will nicht öffentlich mit einer Malfetto-Familie Geschäfte machen. Das bringt Unglück, wie ihr wisst. Es gibt einfach nicht viel, was ihr mir anbieten könntet. Mein Vater lächelte weiter. Das falsche Lächeln eines Kaufmanns. Einige Kreditgeber in der Stadt arbeiten immer noch mit mir zusammen. Ich werde euch das Geld ganz sicher zurückzahlen können, sobald der Hafenverkehr wieder besser läuft. Auf dem Markt sind tamurische Seide und Gewürze dieses Jahr überaus gefragt. Der Mann wirkte völlig unbeeindruckt. »Der König ist dumm wie ein Hund«, erwiderte er, »und Hunde taugen nicht dazu, ein Land zu regieren. Ich fürchte, der Hafenverkehr wird noch über Jahre schwach laufen, und mit den neuen Steuergesetzen werden eure Schulden nur weiter steigen. Wie wollt ihr mir das Geld da jemals zurückzahlen?« Mein Vater lehnte sich in seinem Sessel zurück, nippte an seinem Wein und seufzte. »Es muss doch etwas geben, das euch interessieren würde.« Der Mann starrte nachdenklich in sein Weinglas. Seine groben Gesichtszüge jagten mir einen Schauder über den Rücken. »Erzählt mir von Adelina. Wie viele Angebote habt ihr schon für sie erhalten?« Mein Vater errötete. Als ob der Wein dafür nicht schon zur Genüge gesorgt hätte. »Die Angebote für Adelina lassen noch auf sich warten.« Der Mann lächelte. »Niemand interessiert sich also für euer kleines Monstrum?« Mein Vater presste die Lippen zusammen. »Nicht so viele, wie mir lieb wären«, gab er zu. »Was sagen denn die anderen über sie?« »Die anderen Verehrer?« Mein Vater rieb sich mit der Hand übers Gesicht. Er schämte sich, über meine Makel zu reden. »Sie sagen alle dasselbe. Am Ende scheitert es immer daran, dass sie gezeichnet ist. Was soll man anderes erwarten, Sir? Niemand will, dass ein Malfetto seine Kinder austrägt.« Der Mann hörte zu und brummte verständnisvoll. »Habt ihr etwa nicht die Neuigkeiten aus Estencia gehört? Von den zwei Edelmännern, die auf dem Heimweg von der Oper waren und bis zur Unkenntlichkeit verbrannt aufgefunden wurden?« Mein Vater versuchte eine neue Taktik. Er hoffte wohl, dass der Fremde Mitleid mit ihm haben würde. Rußspuren an der Mauer, die Leichen von innen heraus...